Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Mai 2000 statt Januar 61. Das Bundesverwaltungsgericht fixiert einen neuen Stichtag für Fluglärmklagen von Hausbesitzern im Osten Zürichs. Pokern um Opel. Fiat verzichtet auf die heutige Verhandlungsrunde, aber wohl kaum auf die ganze Partie. Wirksame Pranger. Die Thurgauer Polizei hat die im Internet gezeigten Schläger verhaftet. Bundesratssitzung. Die Regierung entscheidet über Parallelimporte, Hochleistungscomputer und IT-Ermittler. Um 13 Uhr das Tagesgespräch mit RUAG-Spitzenmann Toni Wicki. Unter seiner Leitung entstand aus den eidgenössischen Rüstungsbetrieben ein international bedeutendes Hightech-Unternehmen. Aus dem Chef wurde ein CEO. Heute geht er in Pension. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Herbert Wing.
Der Kreis von Personen, die im Osten des Flughafens Zürich wegen Lärms gegen den Flughafen Zürich Entschädigungsklagen einreichen können, weitet sich aus. Das Bundesverwaltungsgericht hat ein neues Stichdatum für die Lärmklagen gegen den Flughafen festgelegt. Demnach können Hauseigentümer Schadenersatz verlangen, wenn sie ihre Liegenschaft im Osten des Flughafens bis zum 23. Mai 2000 erworben haben. Bisher galt für Entschädigungen der 1. Januar 1961. Noch nicht entschieden hat das Gericht, ob diese Regelung auch für Liegenschaften im Süden des Flughafens gelten soll. Im Tauziehen um eine Lösung für den angeschlagenen Autobauer Opel macht der Interessent Fiat große Vorbehalte. Fiat-Chef Marchione sagte, er sei nicht in der Lage, einen fairen Übernahmevorschlag vorzulegen. Es sei ihm nicht gelungen, vollen Einblick in die Bücher von Opel zu bekommen. Sein Konzern könne nicht außerordentliche Risiken eingehen und sei nicht bereit, sein Angebot zu erhöhen. Deshalb werde Fiat nicht am heutigen Spitzentreffen zur Rettung Opels teilnehmen, welches unter der Leitung der deutschen Regierung steht. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, die KOF, rechnet damit, dass die Wirtschaft weiter schrumpft, sich der Abschwung aber verlangsamt. In den letzten zwei Jahren war es Monat für Monat schneller abwärts gegangen mit der Wirtschaft. Das ist jetzt erstmals anders. Für den Mai, wie auch schon für den April, zeigt das Barometer für die Wirtschaft einen Wert von minus 1,86 Punkten. Im letzten Jahr ist die Zahl der Konkurse in der Schweiz stabil geblieben, dies trotz beginnender Wirtschaftskrise. Es gab 10.741 Fälle, das sind nur 29 Fälle mehr als ein Jahr vorher. Die Stabilität zeige sich schon seit vier Jahren, gibt das Bundesamt für Statistik an. Deutlich zurück gingen die aus den Konkursen entstandenen Gesamtverluste. Im Vergleich zu 2007 gingen sie um ein Viertel auf gut 2,5 Milliarden Franken zurück. Das ist das tiefste Ergebnis der letzten Jahre. In der Schweiz sind Parallelimporte aus dem europäischen Wirtschaftsraum ab 1. Juli zugelassen. Der Bundesrat setzt auf dieses Datum das revidierte Patentgesetz in Kraft. Damit können Importeure Waren am offiziellen Vertriebskanal vorbei einführen, ohne Zustimmung des Patentinhabers. Ausgenommen sind Medikamente. Der Bundesrat war gegen die Zulassung von Parallelimporten, doch das Parlament setzte sich durch. Sein Ziel: tiefere Preise in der Hochpreisinsel Schweiz. Am Nationalen Rechenzentrum in Lugano soll ein neuer Hochleistungscomputer gebaut werden. Dies hat der Bundesrat beschlossen. Er will damit der zunehmenden Bedeutung von Hochleistungscomputern in der Wissenschaft Rechnung tragen. Nebst dem Computer soll auch ein neues Gebäude entstehen. Das gesamte Projekt soll rund 172 Millionen Franken kosten. Einen Teil davon übernimmt der Kanton Tessin. Der Supercomputer soll ab 2012 allen Schweizer Hochschulen zur Verfügung stehen. Der Bund verdoppelt die Zahl der Informatikspezialisten zur Verbrechensbekämpfung auf 22. Die elektronische Datenmenge sei stark gestiegen, betont der Bundesrat. Die Ermittler arbeiten bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Terrorismus und Terrorismusfinanzierung. Schweiz hat als erster Kanton Beschwerden gegen das Abstimmungsresultat über die biometrischen Pässe abgewiesen. Der Schweizer Regierungsrat hatte 73 Beschwerden zu beurteilen. Er begründet seinen negativen Entscheid damit, dass in den Beschwerden keine konkreten Unregelmäßigkeiten behauptet worden seien. Die äußerst knappe Differenz allein sei noch kein Grund, die Stimmen nachzuzählen. In 22 Kantonen wurden insgesamt mehr als 460 Einsprachen gemacht. Die drei jungen Männer, die am vergangenen Auffahrtstag im thurgauischen Kreuzlingen zwei Männer zusammengeschlagen und verletzt haben, sind von der Polizei verhaftet worden. Es handelt sich um drei 18- bis 20-Jährige aus dem Kanton Thurgau. Alle drei hätten die Tat gestanden, so die Kantonspolizei. Die Männer gaben an, grundlos auf ihre Opfer eingeschlagen zu haben. Die Täter waren während ihrer Tat beim Bahnhof Kreuzlingen von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Die Bilder wurden zur Fahndung erstmals ins Internet gestellt. Darauf gingen bei der Polizei Dutzende Hinweise ein.
Über 1000 Hausbesitzer in Zürich-Osten bekommen also Recht. Damit zwar keine Ruhe, aber Geld. Hintergründe und Auswirkungen zum Richterspruch. Der Poker um Opel geht weiter, allerdings ist unklar, wer überhaupt noch am Tisch sitzt. Die Internet-Videofahndung nach Schlägern war erfolgreich, aber bleibt umstritten. Präsident Obamas hat eine neue Nahostpolitik versprochen und die bekommt erste Konturen. Auf der Lenzburg treffen sich über Pfingsten Klassik und Volksmusik mit V. Und nach den Worten des Monats das Tagesgespräch mit Toni Wicki. Der ehemalige Rüstungschef machte die ehemaligen Rüstungsbetriebe zu modernen Hightech-Unternehmen und ist infolge Pensionierung bald auch ehemaliger RUAG-Chef. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Das sind die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.381 Punkten. Das ist ein Plus von 0,6%. Der Euro wird zu 1,5134 Franken gehandelt. Der US-Dollar kostet 1,0749 Franken. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint trotz einiger Wolken häufig die Sonne. Die Temperaturen erreichen um 20 Grad. Dazu bläst im Mittelland eine mäßige Bise. Im Süden ist es sonnig und mit Nordföhn wird es bis 28 Grad warm. Morgen Samstag ist es ziemlich sonnig. Am Nachmittag gibt es in den Alpen einzelne Regenschauer. Am Pfingstsonntag und Montag geht es zeitweise sonnig weiter. Zwischendurch gibt es dichtere Wolken und lokale Schauer. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 20 und im Süden bei 24 Grad. Die Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Region Solothurn-Aargau-Luzern Stau nach einem Unfall auf der A1 Richtung Bern zwischen Oftringen und der Verzweigung Herkingen und in der Folge auch auf der A2 Richtung Basel zwischen Reiten und der Verzweigung Wickertal. Dann Region Zürich, stockender Verkehr nach einem Unfall auf der A1 Richtung St. Gallen vor dem Kupristunnel sowie auf der Westumfahrung vor dem Limmataler Kreuz und stadteinwärts zwischen Zürich-Altstetten und Zürich-Hartorn. Eine Meldung für den Schienenverkehr. Die Linie St. Gallen-Sargans ist zurzeit wegen einer Fahrleitungsstörung im Bahnhof Altstetten unterbrochen. Es ist mit Verspätungen von bis zu einer halben Stunde zu rechnen.
In die Ferien fliegen ist schön, aber auch laut. Das bekommen die Anwohner rund um den größten Schweizer Flughafen tagtäglich zu spüren. Seit in Zürich wegen dem Streit mit Deutschland auch aus Osten angeflogen wird, beklagen sich die sogenannten Ostgemeinden über massiv mehr Lärm. Die Folge, der Wert ihrer Häuser sinkt. Über 1000 Hausbesitzer haben deswegen vor Bundesverwaltungsgericht geklagt. Mit Erfolg. Alexander Sauter berichtet.
Ist selber schuld, wer in Flughafennähe wohnt, dürfen sich Hausbesitzer in der Flughafenregion Zürich deshalb nicht über den Lärm beklagen? Um diese Frage ging es. Denn bisher haben die Gerichte immer gleich entschieden. Wer vor dem Jahr 1961 rund um einen Flughafen ein Haus gekauft oder gebaut hat, darf sich nicht über Lärm beklagen. Ab diesem Zeitpunkt sei klar gewesen, dass es zu Beeinträchtigungen wegen Fluglärm kommen wird, so die Richter. Jetzt aber hat das Bundesverwaltungsgericht eine Ausnahme geschaffen. Und zwar bei den Ostanflügen auf den Flughafen Zürich. Peter Ettler, Rechtsanwalt mehrerer Hausbesitzer in der Anflugszone.
Es hat gesagt, im Osten gibt es eben eine ganz spezielle Situation. Da musste niemand vor der Kündigung des Staatsvertrages durch Deutschland damit rechnen, dass er übermäßig mit Lärm belastet werden würde.
Die Ostanflüge sind also nicht das Resultat der normalen Fluglärmentwicklung, sondern das Ergebnis eines politischen Entscheids, weil eben Deutschland den bisher üblichen Anflug via den Norden verboten hatte. Deshalb, so die Richter, neues Stichdatum sei der 23. Mai 2000. Alle Ostanwohner, die vorher ein Haus gebaut oder gekauft haben, dürfen klagen. Und das sind nicht wenige. Vor Bundesverwaltungsgericht beschwerten sich über 1100 Hausbesitzer. Rechtsanwalt Peter Ettler.
Das ist ein Etappensieg, über den wir uns natürlich freuen, aber mit dem Etappensieg sind längst nicht alle Probleme gelöst, die noch gelöst werden müssen.
Denn jetzt geht es um die Frage, wie lärmig ist der Lärm überhaupt? Wie stark sind die Anwohner beeinträchtigt und wie wirkt sich das auf den Wert des Hauses aus? Und wie viel Geld bekommen also die Hausbesitzer? Es dürfte um gut eine halbe Milliarde Franken gehen, die der Flughafen Zürich insgesamt bezahlen müsste. Aber der Flughafen Zürich will noch nicht gleich das Portemonnaie zücken, sagt Flughafensprecher Mark Rauch.
Für uns bedeutet das vorläufig noch nichts. Das Urteil hat keine monetären Folgen im Moment. Wir sind aber enttäuscht über dieses Urteil und werden es jetzt im Detail studieren, um dann entscheiden zu können, ob wir es an die letzte Instanz, ans Bundesgericht weiterziehen oder nicht.
Bezahlen müssten am Schluss sowieso die Flugpassagiere. Bereits heute wird auf jedes Ticket ein Zuschlag von 5 Franken erhoben, damit Fluglärmentschädigungszahlungen geleistet werden können.
Die Zukunft des Autobauers Opel mit seinen 25.000 Beschäftigten in Deutschland ist immer noch in der Schwebe. Bis jetzt ist es nicht gelungen, eine Lösung zu finden, um das europäische Unternehmen nach einem Konkurs des amerikanischen Mutterhauses General Motors weiterzuführen. Die deutsche Regierung, die viel Geld in eine Opel-Rettung stecken müsste, hat den Übernahmeinteressenten eine Frist bis heute 14 Uhr gesetzt. Fiat, der eine Interessent, will jetzt aber offenbar gar nicht mehr an den Gesprächen teilnehmen. Frage an Wirtschaftsredaktor Martin Stucki, wie stehen denn jetzt die Chancen, dass heute noch eine Lösung für Opel zustande kommt?
Scheint mir zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen, weil eben alle Seiten am Pokern sind und sich entsprechend bedeckt halten über ihre wahren Absichten. Da ist mal die Verkäuferseite, General Motors mit dem amerikanischen Finanzministerium am Pokertisch, hat die deutsche Seite vorletzte Nacht vor den Kopf gestoßen und überraschend zusätzliche Überbrückungshilfe für Opel verlangt. Mehr als 300 Millionen Euro mehr sollen die deutschen Steuerzahler jetzt plötzlich für das Überleben, das kurzfristige Überleben von Opel garantieren. Und es gibt sogar Stimmen, die sagen, dass die Amerikaner eigentlich gar nicht verkaufen wollen. Dann die zweite Seite am Pokertisch, die potenziellen Käufer, allen voran der italienische Autokonzern Fiat und der österreichische Selfmade-Man Frank Stronach mit seinem Milliardenkonzern Magna für Autoteile. Diese Interessenten müssten nach Auffassung der deutschen Regierung die zusätzlich geforderten mehr als 300 Millionen Euro aufbringen, was Fiat-Chef Marchionne heute Morgen kategorisch abgelehnt hat. Sie haben es gesagt. Fiat will also offiziell aus dem Bieterwettbewerb aussteigen. Und auch um den anderen Bieter, Magna, ranken sich heute Mittag Gerüchte, dass Frank Stronach in Sachen Opel bald alles hinschmeißen wolle. Aber eben, das tönt alles auch sehr nach Bluff, wie es beim Pokern eben üblich ist.
Und was passiert, wenn es in den nächsten Stunden und Tagen dennoch keine Lösung für Opel gibt?
Also irgendetwas müsste eigentlich an diesem Wochenende passieren, denn am Montag wird General Motors in den USA wahrscheinlich den Konkurs anmelden, wird faktisch also verstaatlicht werden und danach dürfte es viel schwieriger werden, Opel dann herauszulösen. Sollte tatsächlich heute Nachmittag keine Übernahmevereinbarung zustande kommen, wie das die Bundesregierung möchte, durch Magna, Fiat oder wer weiß, vielleicht auch noch einen anderen Investor, dann bleibt auch noch eine weitere Möglichkeit, nämlich dass Opel selbst den Konkurs anmeldet. Eine Möglichkeit, die auch Teile der deutschen Regierung mehr und mehr ins Auge fassen. Dann würde nämlich ein staatlicher Verwalter für Opel eingesetzt, der dann die Opel-Fabriken leichter und vielleicht auch viel billiger an einen neuen Besitzer verkaufen könnte, der sich dann allerdings auch weniger um den Erhalt von Arbeitsplätzen kümmern müsste. Möglich ist, dass sich die potenziellen Bieter jetzt zurückziehen, um auf eine solche Lösung zu warten und zu spekulieren. Aber so weit sind wir noch nicht. In dieser Opel-Saga, in dieser Pokerrunde kann noch alles passieren.
Es waren Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Martin Stucki. Der neue amerikanische Präsident ist daran, die wichtigen Akteure der Krisenregion Nahost zu begrüßen, kennenzulernen. In der Nacht auf heute war die Reihe an Palästinenser Präsident Abbas. Nach dem Treffen forderte Obama von Israel einen Stopp von jeder Art von Siedlungsbau in den besetzten Gebieten, was er zuvor schon Israels Regierungschef mit auf den Weg gegeben hat. Irin Meyer, Obama scheint bei der Siedlungsfrage keine Kompromisse machen zu wollen. Das bedeutet mehr Konfrontation mit Israel. Wie kommt das da an?
Das kommt in Israel gar nicht gut an. Der Konflikt zwischen den USA und Israel ist nun offensichtlich. Die israelische Regierung will von einem kompletten Stopp des Siedlungsbaus nichts wissen und sie reagiert entsprechend ungehalten. Das ist aber auch nicht erstaunlich, denn unter Obamas Vorgänger Bush konnte Israel bei diesem Thema immer ablenken, indem es ankündigte, es wäre sogenannte Außenposten räumen, und davon will Obama nun nichts mehr hören. Seine Regierung übernimmt die Definition des Völkerrechts, laut der alle Siedlungen illegal sind, egal wie sie heißen, ob sie neu oder ausgebaut werden. Und Obama scheint die Siedlungsfrage nun zu einem Kernpunkt seiner Politik gegenüber Israel zu machen. Dies, weil er sie als größtes Hindernis auf dem Weg zum Frieden begreift und auch, weil er glaubt, Israel gefährde sich und seine Sicherheit durch die Besatzung je länger, je mehr. An der Pressekonferenz wurde Obama übrigens gefragt, was er denn tue, wenn Premier Netanyahu seine Forderung ignoriere. Darauf hat er gesagt, lasst uns nicht das Schlimmste befürchten, sondern das Beste hoffen, was immer das auch heißt.
Heißt das auch, dass die Palästinenser mit Präsident Abbas künftig auf mehr amerikanischen Rückhalt zählen dürfen?
Ich glaube schon. Obama hat mehrfach darauf hingewiesen, wie groß der Druck sei, der auf Präsident Abbas laste, wie schwierig die Lage der Palästinenser überhaupt sei. Und im Vergleich zu Präsident Bush, der ganz offen eine ausgeprägte pro-israelische Haltung eingenommen hatte, verhält sich Obama zumindest verbal anders. Die Frage ist aber, ob er eine neutralere oder gerechtere amerikanische Haltung in diesem Konflikt dann auch praktisch umsetzen wird. Das weiß man heute nicht. Obama hat offensichtlich im Sinn, Abbas zu stärken, indem er mehr Druck auf Israel macht, indem er die Zwei-Staaten-Lösung forciert, trotz des Widerstands von Premier Netanyahu. Und er versucht so auch das verlorene amerikanische Vertrauen bei den Palästinensern und bei den Arabern überhaupt wieder aufzubauen. Aber das bedeutet natürlich auf der anderen Seite die Auseinandersetzung, vielleicht die heftige Auseinandersetzung mit dem privilegierten Partner Israel und seiner gegenwärtigen Regierung.
Präsident Obama hat ja für die ganze Region eine neue Nahostpolitik der USA versprochen. Irin Meyer, sind für Sie die Konturen oder Eckpunkte dieser Politik erkennbar oder ist das alles noch sehr im Wagen?
Nein, langsam werden die Konturen sichtbar. Es wird immer klarer, dass Präsident Obama als Basis für seine Nahostpolitik die Arabische Friedensinitiative von 2002 sieht. Dieser Plan verlangt das Ende der israelischen Besatzung und garantiert Israel im Gegenzug Frieden mit allen arabischen Staaten oder sogar allen muslimischen Staaten der Welt. Das heißt, Obama weiß, dass nur über den israelisch-palästinensischen Konflikt die Region stabilisiert werden kann, dass aber die arabischen Staaten ganz stark eingebunden werden müssen in diesen Prozess. Und das bedeutet eine Öffnung der amerikanischen Politik und gleichzeitig eine Konzentration auf den Kernkonflikt in dieser Region. So viel zeichnet sich heute ab. Präsident Obama wird nächste Woche dann in Kairo in seiner Rede an die muslimische Welt wohl mehr Details bekannt geben.
Das war Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Die Fahndung nach Fußballhooligans im Internet wird zunehmend zum Mittel der Wahl. Die Kantonspolizei Bern will heute Bilder von Randalieren ins Netz stellen, die an den Ausschreitungen nach dem Cupfinal beteiligt waren. Und auch in Luzern und St. Gallen ermittelte die Polizei schon auf diese Weise. Einen Schritt weiter ging gestern die Kantonspolizei Thurgau. Erstmals veröffentlichte sie ein Video, auf dem zwei Männer brutal zusammengeschlagen werden. Und der Erfolg ist durchschlagend. Innerhalb Stunden waren die drei Täter verhaftet. Ostschweiz-Korrespondent Roland Wermelinge.
Es geschah vor einer Woche in der Bahnhofsunterführung im thurgauischen Kreuzlingen nach Mitternacht. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen zwei junge Männer auf dem Weg zum Perron. Plötzlich werden sie von drei Schlägern brutal angegriffen, verprügelt und getreten, selbst dann noch, als die Opfer schon wehr- und regungslos am Boden liegen. Johlend und grinsend machen sie sich nach der feigen Tat davon, vorbei an der Überwachungskamera, die ihre Gesichter gut erkennbar aufnimmt. Den gut zweiminütigen Schlägerfilm stellten die Behörden gestern ins Internet, nachdem man bei den Ermittlungen nicht weiterkam. Und durchaus auch, um aufzurütteln. Die Wirkung blieb nicht aus, der Film wurde in sämtlichen Online-Medien veröffentlicht und allein auf dem Videoportal YouTube über 16.000 Mal angeklickt. Schon in den ersten Stunden gingen bei der Polizei Dutzende von konkreten Hinweisen ein. Noch gestern Abend konnten zwei Täter verhaftet werden, der dritte heute Morgen. Die 18- bis 20-jährigen Schweizer gaben an, grundlos und ohne Motiv gehandelt zu haben. Und dass sie ihre Opfer nicht gekannt hatten. Inzwischen gab die Polizei auch bekannt, dass die beiden misshandelten jungen Männer leicht bis mittelschwer verletzt wurden und ambulant behandelt wurden. Dass eine Untersuchungsbehörde nicht nur Standbilder, sondern eine ganze Videosequenz veröffentlicht, ist neu. Das Ziel, Gewalttäter aus der Anonymität zu holen, ist hier offensichtlich erreicht worden. Trotzdem ist diese moderne Form des Prangers umstritten, auch wenn die Thurgauer Strafprozessordnung diese Möglichkeit vorsieht. Polizeisprecher Daniel Meili glaubt aber nicht, dass dieses Beispiel jetzt Schule machen wird.
Man hat in dem Fall jetzt offensichtlich einen grossen Erfolg gehabt. Allerdings müssen da auch Voraussetzungen erfüllt sein, bevor man so ein Video kann veröffentlichen kann. Das heisst, es muss die Verhältnismäßigkeit gegeben sein, von der Tat her, die polizeilichen Ermittlungen, die müssen negativ sein. Und man braucht natürlich auch gutes Bildmaterial, das Erfolg verspricht.
In Kauf nehmen mussten die Behörden mit ihrem ungewöhnlichen Vorgehen, dass der Film auch von manchen angeschaut wird, die sich an der gezeigten nackten Gewalt ergötzen. Die emotionalen Kommentare in den Internetforen zeigen ein anderes Bild. Da dominiert ein breites Entsetzen.
Früher stellte man die Schweizer Volksmusik gern in eine konservative Ecke. Künstlerisch stand sie im Schatten der klassischen Musik. Seit ein paar Jahren aber erleben Ländler, Volkslieder und Volkstänze ein Hoch. Und jetzt verbindet ein erstes neues Festival Volksmusik mit der Klassik, die Lenzburgiade. Co-Leiter der Lenzburgiade ist der Zürcher Cellist und Komponist Fabian Müller. Er ist ein Pionier der neuen Volksmusikbewegung, ein Grenzgänger zwischen den zwei Musikrichtungen. Romana Costa hat ihn getroffen.
12 Jahre alt war Fabian Müller, als er die Appenzeller Streichmusik der Familie Alder zum ersten Mal gehört hatte. Und er war sofort begeistert. Das war vor gut 30 Jahren. Die Begeisterung ist geblieben.
Der Klang, das Hackbrett, die Einfachheit und natürlich auch diese urchigen Typen, das Ganze hat mich einfach fasziniert.
Fortan konnte Fabian Müller nicht mehr von der Volksmusik lassen. Nebst Cello und Geige hat der Zürcher auch Hackbrett und Bratsche spielen gelernt und hat schon bald selbst innovative Volksmusik gemacht. Ein klassischer Musiker, der an der Volksmusik hängt, Müller wurde deshalb während seiner klassischen Musikausbildung immer wieder schräg angeschaut.
Früher war es eben doch so, dass man gerade in der Klassikszene die Volksmusik ein bisschen als minderwertig angeschaut hat. Und umgekehrt hatten die Volksmusikanten ein bisschen Minderwertigkeitskomplex gegenüber der Klassik. Und das hat sich sehr, sehr geändert in den letzten Jahren.
Dieses neue Bewusstsein entstand in den 90er Jahren. Vorher gab es innerhalb der Schweizer Volksmusik zwei Strömungen. Den Ländler, der seit den 20er Jahren als volkstümliche Unterhaltungsmusik galt und vor allem einem konservativen Lager zugeordnet wurde, und die internationalere Volksszene, die in einem linken Lager Fuß fasste. Diese beiden Lager haben sich in den letzten Jahren durchmischt, auch dank einer neuen Generation.
Es war auch ein Bedürfnis der jüngeren Generation, diese vielen Klischees, die an der Schweizer Volksmusik haften, einmal loszuwerden. Man wollte die Volksmusik eigentlich loslösen und einfach als gute Musik pflegen.
Deshalb hat sich Fabian Müller 10 Jahre lang mit der Sammlung der Volkskundlerin Hanne Christen beschäftigt. über 10.000 Schweizer Volkstänze geordnet und als Notenbände herausgegeben, so dass diese alten Melodien heute wieder rege gespielt werden. Und der 45-jährige Komponist setzt sich außerdem dafür ein, dass die Volksmusik nicht nur mit alten, sondern auch mit neuen Melodien aufgefrischt wird.
Ich versuche auch eigentlich einen Weg zu finden, die Volksmusik als solches weiterzuentwickeln. Denn nur so hat sie eine Chance, auch gleichberechtigt neben den anderen großen Gattungen wie Klassik, Jazz zu bestehen.
Die Lenzburgiade, das neue Festival für Volksmusik und Klassik auf der Lenzburg, dauert bis Pfingstmontag. Ende Mai 2009. Die letzte Rendezvous-Ausgabe des Monats ist schon fast Vergangenheit, der Monat auch. Deshalb noch einmal der Blick zurück auf einen Mai, in dem sich irgendwie viel um Krankheiten, um Krankmachendes und Wunden gedreht hat. Daniel Hubacher hat die Worte des Monats zusammengestellt.
Da war zuerst einmal die Schweinegrippe und ein bisschen Aufregung im Land.
Mich bewegt es, dass man die armen Schweine noch verantwortlich machen will für etwas, wo sie gar nicht verantwortlich sind. Das muss ich Ihnen sagen. Auf der Homepage hat das Bundesamt sogar zwei Schweine gehabt. So eine Idiotie.
Sagt der Gesundheitsdirektor des Kantons Luzern und ehemalige Tierarzt Markus Dürr. Nicht an einer gewöhnlichen Grippe krankt die Wirtschaft. Hier geht's um mehr, stellt Jan Egbert Sturm, der Leiter der KOF der Konjunkturforschungsstelle, fest.
Die Grippe hat lange Ausmaß angenommen. Inzwischen kann man tatsächlich von einer Lungenentzündung sprechen.
So richtig krank machen werden uns auch schon bald die immer horrenderen Krankenkassenprämien. Das weiß auch Felix Schneuli von Santé Suisse, dem Dachverband der Krankenkassen.
Eine durchschnittliche Prämienerhöhung um 15% in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit ist dramatisch.
Jetzt muss der Doktor her. Das Krankenkassenprämiengeschwür muss operiert werden und dafür müssen alle Operateure am gleichen Ort den Schnitt setzen. Zu befürchten ist aber, dass es ein Gemetzel gibt. Die Ideen, wo anzusetzen wäre, gehen ziemlich auseinander.
Jetzt müssen dringliche Maßnahmen ergriffen werden.
Man muss keine Leistungen streichen. Entscheidend ist Transparenz.
Es fehlt Selbstverantwortung in gewissen Bereichen.
Ich selber glaube eigentlich nicht an große Würfe.
Große Würfe und damit vielleicht empfindliche Wunden in die Landschaft reißen, möchte die Obwaldner Regierung und bis jetzt unverbaute Wiesen reichen Bürgern für ihre Villen zur Verfügung stellen. Solche Ideen machen Raumplanungsbundesrat Moritz Leuenberger krank.
Aus raumplanerischen Gründen bin ich selbstverständlich dagegen, dass Sonderzonen geschaffen werden, nur um volkswirtschaftliche Nützlinge anzuziehen.
Das Volk in Obwalden sieht es etwas gelassener.
Ja, ich denke, das ist sicher eine gute Sache, wenn wir auch durch das ein bisschen mehr Steuergelder einnehmen können, wenn ein bisschen die reicheren Leute hierher kommen.
Ja, ich habe schon weniger. Was will ich? Ich kann ja nicht mehr machen, als ich habe. Und die das Geld haben, sollen es doch bringen.
Apropos Geld. Die Komplementärmedizin hat den Gesundheitsminister schon immer etwas krank gemacht. Auch nach dem Volksjahr ist Bundesrat Guschmann der Meinung:
Ich bin ein Freund der Komplementärmedizin. Ich brauche das, aber ich bezahle es selbst.
Von Wunden, die noch lange offen bleiben werden, spricht eine Tamilin in der Schweiz, nachdem die Regierungssoldaten in Sri Lanka die Tamilenrebellen entscheidend geschlagen, respektive mehr oder weniger umgebracht haben.
Jetzt sind die Wunden und Verletzungen, auch die innerlichen Verletzungen, sind auch sehr gross. Und ich glaube nicht, dass die Leute das schnell vergessen können. Wenn schon, geht es schon 200-300 Jahre, bis irgendwie alles geheilt ist.
Eine ganz andere und nicht vergleichbare Wunde hat sich Christian Gross beim Sturz vom Basler Fußballhimmel zugezogen.
Ich war sehr gerne Trainer. Ich war wahnsinnig gerne Trainer. Und ich hätte gerne weitergeschafft, aber das Resultat, ja, schlussendlich hat gegen mich gesprochen.
Und zum Schluss Mr. Positiv Eishockey-Trainer Ralf Krüger, der sich trotz auch nicht allzu berauschenden Resultaten an der Heim-WM nicht lange in der Wunde rumstochen lassen will.
Mein Vertrag läuft bis 1. Juni 2010 und solange ich nicht eine andere Meldung bekomme, werde ich nicht schauen, was die Außenwelt denkt. Ich werde wieder die Ärmel aufrollen und werde vorwärts kämpfen, dass wir eine traumhafte Olympische Spiele spielen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.